Wir stehen heute in 1. Johannes 4. Ab Vers 1 beginnt die dritte Serie in diesem Brief, wo die fünf aufeinanderfolgenden Abschnitte den fünf Büchern Mose entsprechen. Es fällt auf, nicht immer, aber immer wieder kommt das gerade zusammen, dass Johannes an dieser Stelle die Gläubigen nochmals ausdrücklich anspricht. Er sagt nämlich hier in Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jeden Geist. Und wo die zweite Serie begonnen hat, mit den fünf Büchern Mose, das war 1. Johannes 2, ab Vers 12, da sagt er, ich schreibe euch Kinder, weil auch die Sünden vergeben sind. Ja, lesen wir doch 1. Johannes 4 bis 6.
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt, und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
Danke. Die ersten drei Verse bilden für sich eine Einheit. Sie gehen parallel mit dem ersten Buch Mose. Und hier haben wir wieder den Kontrast, die Erlösten, die Kinder Gottes, hier genannt Geliebte, und auf der anderen Seite die falschen Propheten. In der zweiten Serie, die ja begonnen hat in Kapitel 2 ab Vers 12, da haben wir doch auch eine ganz ausführliche Darlegung gehabt über die Gläubigen im Kontrast zu den Antichristen. Also auch in diesem Abschnitt, der mit 1. Mose zusammenhängt, dieser Kontrast, die Kinder Gottes und auf der anderen Seite die falschen Propheten, die Antichristen. Wir haben hier den Gegensatz zwischen Licht und Finsternis. Und es geht hier darum, wie man das ganz klar eben unterscheiden kann. Und das erinnert uns natürlich an den allerersten Abschnitt, der parallel ging zum ersten Buch Mose. Das war 1. Johannes 1, 1 bis 5. Und lesen wir da mal Vers 5.
Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist.
Ja, dieser Kontrast zwischen Licht, dem Licht Gottes auf der einen Seite und der Finsternis. Und da lesen wir in 1. Mose 1, beim ersten Schöpfungstag, die Verse 3 bis 5.
Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag.
Danke. Hier leuchtet das Licht Gottes in die Finsternis hinein, und dann wird uns eben erklärt, dass Gott schied zwischen Licht und Finsternis. Und das Wort Lehavdil auf Hebräisch kann bedeuten trennen im wörtlichen Sinn oder trennen im übertragenen Sinn, also begrifflich unterscheiden. Und was ist hier gemeint? Es war ja nicht eine Vermischung von Licht und Finsternis, sondern es war alles finster, Vers 2. Und dann kommt das Licht Gottes aus seiner Gegenwart in diese Finsternis hinein. Und dann heißt es, Gott schied das Licht von der Finsternis. Und der nächste Satz erklärt, dass es begrifflich ist. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte ihr Nacht. Also Gott gibt hier, kreiert die Wörter, die Begriffe für den Tag, für das Licht, die Zeit des Lichts, das ist Yom auf Hebräisch, und die Zeit der Nacht, der Finsternis, nennt er Choshech, eben Finsternis. Gott scheidet begrifflich und das gibt uns eben die Anleitung, wir sollen Nachahmer Gottes sein, steht in Epheser 5, 1 und 2. Und das heißt, wir sollen so handeln, wie Gott gehandelt hat. Gott macht einen klaren Unterschied zwischen Licht und Finsternis und wir müssen das auch machen. Schlagen wir mal auf noch Jesaja 5, dieser bekannte Vers, 5 Vers 20. Ja, liest uns das gerade vor, Sven, bitte.
Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem.
Ja, hier geht es um die Verdrehung der Begriffe, dass man also den Begriffen eine andere Bedeutung schenkt, als sie eigentlich haben. Und wenn man in den Begriffen eben so die Dinge verdreht, dann tut man das letztlich auch im Handeln. Also das Denken geht immer voraus und beeinflusst unser Handeln. Und jetzt nach diesem kurzen Exkurs, 1. Johannes 4, da werden wir aufgerufen, eben zu unterscheiden. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und dann wird erklärt, wie man falsche Propheten erkennen kann. Ein Kennzeichen. Der erste Johannesbrief gibt uns noch mehr Unterscheidungskennzeichen. Aber hier ein ganz wichtiges, nämlich
jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott.
Jawohl. Also, was bedeutet, dass Christus ist im Fleisch gekommen?
Jesus Mensch geworden.
Ja, also Fleisch bedeutet Mensch. Ja? Und zwar in Johannes 1, Vers 14, beschreibt uns ja derselbe Johannes in der Einleitung des Evangeliums, die Menschwerdung von Jesus Christus. Liest du gerade Vers 14, Johannes 1?
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Danke. Also das Wort wurde Fleisch, bedeutet, das Wort wurde Mensch. Fleisch bedeutet Mensch. Natürlich bedeutet das Fleisch an gewissen Stellen was anderes, zum Beispiel in Römer 7. Was ist gemeint mit dem Fleisch?
Sündige Natur.
Die sündige Natur im Menschen. Und woher kommt das? Schon im ersten Buch Mose wird der Ausdruck für die Menschheit verwendet, alles Fleisch. Ja? Und weil eben die Menschheit ab dem Sündenfall sich so verderbt hat, wird schließlich im Neuen Testament der Begriff Fleisch verwendet für die sündige Natur im Menschen, vererbt von Adam. Aber der Begriff Fleisch, je nachdem, bedeutet einfach Mensch. Und der Jesus wurde ein Mensch, natürlich ohne Sünde, das wird ausdrücklich gesagt in Hebräer 4 am Schluss, aber er wurde Mensch. Und Was er vorher war, das wird beschrieben in den ersten drei Versen von Johannes 1. Können wir das auch noch dazu nehmen?
Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde dasselbe, alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist.
Also, im Anfang war das Wort. Wichtig, hier steht nicht, wurde das Wort. Im Anfang, 1. Mose 1,1, da war das Wort, und war ist im Altgriechischen ein Durativ. Das betont also fortwährend war er. Das ist also gerade der Gegensatz zu werden, ist fortdauernd sein. Für die, die Französisch sprechen oder Italienisch oder Spanisch, das Imperfektum in diesen Sprachen, era, das meint eben nicht, an einem bestimmten Punkt war man, sondern das ist das Fortdauernde. Stimmst du zu, Carmine? Ja, das Imperfektum drückt das eben aus, im Gegensatz zu dem Perfekt, ja, das einen Punkt meint, estato, ja? Aber era, das ist das Fortdauernde, und so im Altgriechischen, im Anfang war das Wort. Er ist nie entstanden. Und darum, als Gott dann alles begann zu schaffen, in 1. Mose 1,1, das Wort war. Und Vers 3 sagt uns, das Wort war ja auch der Schöpfer, damals im Anfang. Also, und dieser Ewige, der auch genannt wird, Gott, das Wort war Gott, wird jetzt Mensch, in Vers 14. Und die Irrlehrbewegung zur Zeit des ersten Johannesbriefes, das war die Bewegung der Gnostiker, die haben gelehrt, Jesus Christus ist nicht ein wirklicher Mensch geworden, sondern er habe nur einen Scheinkörper gehabt. Und darum sehen wir, das Johannesevangelium war eine Kampfschrift dagegen, um zu zeigen, nein, Jesus Christus wurde ein wirklicher Mensch. Und darum wird der Ausdruck Fleisch verwendet, um wirklich auf den konkreten Stoff des Körpers hinzuweisen. Ja? Er wurde ein wirklicher Mensch, nicht einfach so ein Geist, der aussieht wie ein Mensch. Und damit wurden diese Irrlehrer entlarvt. Jeder Geist, der nicht bekennt, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Aber im Fleisch gekommen, das ist ein Ausdruck, den könnten wir nicht für uns verwenden. In der Biografie. Ja, wenn einer, sagen wir, am 2. Mai 1968 geboren ist, kann er nicht sagen, am 2. Mai 1968 kam ich ins Fleisch. Und oder kam ich im Fleisch, oder 9 Monate vorher, ja, im Zusammenhang mit der Zeugung, da wo der Mensch wirklich entsteht, kann man nicht sagen, ich bin im Fleisch gekommen. Warum? Weil es uns vorher nicht gab. Wir sind dann wirklich im Mutterleib entstanden und vorher gab es uns nicht. Aber der Herr Jesus war von Ewigkeit Jesus Christus und er kam im Fleisch. Und der Koran lehrt über Isa, was?
Jesus Christus ist gar nicht Gott.
Jesus Christus ist nicht Gott, das schon mal. Und in Bezug auf die Menschwerdung, was sagt der Koran?
Er ist einfach Mensch gewesen.
Ja, einfach Mensch gewesen. Und es wird sogar ausdrücklich gesagt, er wurde aus dem Nichts im Mutterleib der Maria erschaffen. Also, es gab ihn vorher nicht. Und damit lehrte Mohammed, der als Prophet vorgab, er sei quasi der Abschluss der göttlichen Offenbarung des Alten Testaments, des Taurat, und des Neuen Testaments, des Injil, er sei jetzt das Siegel, er lehrte, Jesus Christus ist nicht im Fleisch gekommen, sondern er sei einfach als Fleisch erschaffen worden. Und damit ist er entlarvt. Und hier wird erklärt, das ist der Geist des Antichrists. Vers 3. Jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Und wenn man denkt, Mohammed wurde geboren im 6. Jahrhundert nach Christus, aber Jahrhunderte vorher hat uns der erste Johannesbrief schon gewarnt. Wenn einer kommt und sagt, ich bin Prophet und nicht bekennt, Jesus Christus im Fleisch gekommen, dann wisst ihr, woran ihr seid. Der Antichrist. Und darum ist es auch interessant, der Koran lehrt auch, Allah hat keinen Sohn. Und wir haben in 1. Johannes 2, 22, also schon in dem Abschnitt, der auch mit dem 1. Mose-Buch parallel geht, gelesen. 22 und 23 bitte.
Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater.
Ja, und zum Beispiel am Felsendom, auf dem Tempelplatz in Jerusalem, sind ja ganz viele Koranverse angebracht. Und unter anderem auch aus einer der letzten Suren, Allah hat keinen Sohn. Steht dort. Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Ja? Damit wird gesagt, Gott ist nicht Vater. Ja? Denn der Islam lehrt, Gott ist nicht Vater. Kein Moslem würde beten, Vater. Vater im Himmel. Das kann kein Moslem beten. Gott ist nicht Vater und Jesus Christus ist nicht sein Sohn. Da steht's. Das ist unglaublich. Aber Jahrhunderte vorher. Und wir haben Handschriften aus der Frühzeit des Christentums. Da steht das schon drin. Und jetzt schlagen wir mal auf Galater 1. Vers 8.
Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht.
Ja, also hier wird klar gemacht, wenn ein, zum Beispiel ein Engel aus dem Himmel etwas anderes verkündigt, als was der Apostel Paulus und die anderen Apostel im Neuen Testament verkündigt haben, dann ist er unter dem Fluch Gottes. Und Mohammed hat gesagt, wer hat ihm denn den Koran übermittelt? Wie? Ja, der Engel und welchen Namen? Fast. Fast. Gabriel. Gabriel, ja. Ja, aber hier wird klar gesagt, wenn ein Engel etwas anderes verkündigt, dann steht er unter dem Fluch. Und der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 11, Vers 14.
Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird.
Ja, also da wird ganz klar gesagt, dass Satan so erscheinen kann, dass Menschen meinen, das sei ein Engel Gottes. Ein Engel des Lichts. Und jetzt können wir die Geister prüfen. 1. Johannes 4. Und die Prüfung ist ganz eindeutig. Ja, Christoph?
Aber wenn im Islam der zum Beispiel auch zu seinem Volk sagt, dass Israel sein Sohn ist. Oder andere Stellen, wo Gott sich mit seinem Volk verlobt hat. Das passt doch gar nicht zu dem Bild, Gottesbild für den Muslimen.
Sehr gut. Also ich wiederhole, dass der Livestream auch weiß, was du gefragt hast. Was sagen Muslime, wenn sie ja eigentlich das Alte Testament ja auch, wie hast du gesagt, anerkennen oder?
Ja, sie anerkennen doch das Alte Testament.
Also, sie anerkennen das Alte Testament und Gott sagt ja zum Beispiel von Israel, dass Israel sein Sohn sei. Wie erklären sie denn solche Stellen? Nun, es ist schon so, dass der Koran immer wieder auf den Taurat, also die Torah, damit meinen sie das Alte Testament, hinweist und auf das Injil, heißt Evangelium, ab das meint das Neue Testament. Aber es gibt dann eben auch Stellen, wo gesagt wird, dass Juden und Christen die Wahrheit verdreht hätten. Und das wird so verstanden im Islam, dass also Juden und Christen den Bibeltext abgeändert hätten. Und überall da, wo der Bibeltext nicht mit dem Koran übereinstimmt, im Widerspruch ist, dann heißt das, da haben sie geändert. Und das ist das Problem, wenn man in der muslimischen Welt das Evangelium weitergeben will, die haben immer schon das Vorurteil, die Bibel, die du hast, ist gefälscht. Nur, es gibt dann ein Problem. An einer Stelle im Koran heißt es, das Wort Allahs kann nicht verändert werden. Ja, wie soll das gehen, dass Juden und Christen das Wort trotzdem verändern? Ja, das geht eigentlich nicht. Aber so muss man dann eben darauf hinweisen. Und dann haben wir wirklich das Problem. Und trotzdem, Koran und Bibel passen nicht zusammen. Also ist es, sind die Konsequenzen zu ziehen. Und eben darum ist es auch wirklich ein Schock, wenn man sieht, dass das Injil, das Neue Testament, warnt vor jemandem, der nicht bekennt, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Und dann noch aus dem letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22. Vers 18.
Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, wovon in diesem Buch geschrieben ist.
Also hier wird klar gemacht, dass die Prophetie der Bibel abgeschlossen ist. Also das ist eine Absage an alle späteren Propheten. Alle Propheten, die ab, die Offenbarung wurde ja in den 90er Jahren geschrieben, des ersten Jahrhunderts, alle, die in der Folge aufgetreten sind als Propheten, die sind zu spät gekommen. Es gibt keine neuen Offenbarungen mehr. Und das trifft natürlich eben auch Mohammed. Denn er sagt, ja, der Koran, das sei das Siegel des Alten und des Neuen Testaments. Geht nicht. Denn es darf nichts mehr dazukommen. Das sind also so ganz klare Bibeltexte. Und wir haben Handschriften des Neuen Testaments. Aus welchen Jahrhunderten? Also jetzt, ich rede jetzt vom Neuen Testament, ja? Du sagst aus dem ersten Jahrhundert. Ja, und dann? Zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes, achtes, neuntes. Aus jedem Jahrhundert. Und zwar bis ins 15. Jahrhundert. Und da kam dann die Erfindung der Buchdruckkunst. Die hat das Abschreiben von Bibelhandschriften unnötig gemacht. Dann konnte man von da an drucken. Aber, das bedeutet, wenn man eben im Islam sagt, Die Christen und die Juden haben die Bibel abgeändert. Und darum stimmen sie nicht mit dem Koran überein. Ja, dann nehmen wir die Handschriften aus dem ersten Jahrhundert. Also lange vor Mohammed. Aus dem zweiten, aus dem dritten, vierten, fünften, sechsten. Dann sind wir in der Zeit von Mohammed. Und auch in den Jahrhunderten danach. Und überall muss man sagen, alle Handschriften stimmen nicht mit dem Koran überein. Wann haben die Christen die Bibel abgeändert, sodass sie nicht mehr mit dem Koran übereinstimmt? Nie. Ja, Christoph? Ja, die Septuaginta, das wäre ja dann die Übersetzung des Alten Testaments. Und ja, natürlich, die müsste, alles muss gefälscht sein, ja, weil die Septuaginta, also diese älteste Übersetzung, stimmt auch nicht mit dem Koran überein. Und der hebräische Text stimmt auch nicht überein, und zwar auch der hebräische Text aus den Höhlen von Qumran, der ja zurückgeht bis ins dritte Jahrhundert vor Christus. Also bitte, wann haben die Juden und die Christen die Bibel verändert, sodass sie nicht mehr mit dem Koran übereinstimmt? Die Handschriften von Qumran stimmen auch nicht mit dem Koran überein. Und wer hat uns diesen Fund beschert?
Mohammed.
Ja, der 17-jährige Junge, der die Höhle 1 von Qumran, von insgesamt 11 Höhlen, entdeckt hatte, der hieß effektiv Mohammed. Thief, Thief heißt auf Arabisch Wolf, weil sein Vater war so ein wilder Mann. Da hatte er den Namen Thief, der Wolf, bekommen. Das war also Mohammed Thief und ausgerechnet ein Namensgenosse entdeckt diesen fantastischen Fund der Qumran-Handschriften, der deutlich macht, das stimmt nicht. Wenn der Koran sagt, die Juden hätten die Bibel abgeändert, darum stimmt sie nicht mit dem Koran überein. Da? Wann haben sie es getan, bitte? Also, die Handschriften vor Muhammad und nach Muhammad machen es klar, das stimmt nicht. Und wenn wir gesagt haben, Carmine, Handschriften aus dem ersten Jahrhundert, da würden manche würden da laut widersprechen und sagen, nein, das gibt's nicht. So die Ältesten aus dem zweiten Jahrhundert, ja, das wird allgemein anerkannt. Aber es ist so, dass man in der Zwischenzeit Handschriften neu datieren musste. Und da kommt man tatsächlich bis ins erste Jahrhundert zurück. Ja, im März werden wir einen offenen Abend hier haben und da möchte ich gerne auf dieses Thema eingehen. Diese Handschriften, die neu datiert worden sind auf das erste Jahrhundert, das sind wirklich sensationelle Funde, die uns belegen, wie authentisch die Evangelien und überhaupt das Neue Testament ist. Ja, also, so viel zu dem. Jetzt hilft uns aber natürlich 1. Johannes 4 nicht nur im Blick auf den Islam, aber das ist schon mal etwas ganz Wichtiges. Wenn man denkt, dass weit, weit über eine Milliarde Menschen in dieser Welt sind Muslime. Und die geht das an. Es geht um die Frage, wer ist Jesus Christus? Eben, der Jesus der Bibel ist nicht der Isa des Islam. So wird im Koran Jesus genannt. Und man muss also sagen, dort wird ein anderer Jesus verkündigt. Schlagen wir auf, 2. Korinther 11, nochmals, 11, aber ein anderer Vers. Da sagt der Apostel Paulus in Vers 4.
Denn wenn der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut.
Also Paulus sagt, der Zustand der Gemeinde in Korinth war so schlecht, dass sie eben bereit waren, darauf hereinzufallen. Wenn ein anderer Jesus, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium ihnen vorgestellt wird. Und eben ein anderer Jesus, das bedeutet also, nicht der Jesus der Bibel, aber der Koran spricht über Jesus, über Isa. Und das Wichtige ist eben, Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt, es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in welchem wir errettet werden müssen. Gott will uns Menschen erretten, darum heißt es, errettet werden müssen. Aber diese Rettung geht nur durch Jesus Christus. Und Satan hat ein Interesse, die Menschen zu täuschen mit einem anderen Jesus, damit sie nicht errettet werden. Damit sie den wahren Jesus verpassen. Und das Schlimme ist im Prinzip der gleiche Ausdruck. Aber glücklicherweise, die arabischen Christen, und es gibt ja viele in der arabischen Welt, ganz besonders viele in Ägypten, aber natürlich Libanon, Jordanien, Irak und so weiter und so fort. Und wie nennen die arabischen Christen Jesus Christus? Die sagen ihm nicht Isa, Jesua, Jesua al-Masih, Jesus der Messias, also Jesus Christus. Und das ist schon mal eine Hilfe, dass sie also über Jesua sprechen und den Glauben an Jesua und nicht der Glaube an Isa. Da wird schon mal der Unterschied gemacht. Ja, jetzt habe ich gesehen, es gibt da Hände, die aufstrecken.
Der Jesus sagt ja selber in Johannes 5, wenn ein anderer in seinem Namen kommt, dann werden sie ihn aufnehmen.
Genau. In Johannes 5 am Schluss, nicht wahr? Und warnt also vor einem falschen Christus. Ja? Und eben Satan hat ein Interesse, einen falschen Jesus verkündigen zu lassen, damit Menschen verloren gehen. Er ist der Menschenmörder von Anfang, sagt Johannes 8, Vers 44. Er möchte, dass alle Menschen verloren gehen. Und darum diese Verführung durch einen anderen Jesus. Aber das geschieht eben nicht nur im Islam, aber schon genügend schrecklich. Ein anderer Jesus für weit über eine Milliarde. Und sie glauben, sie würden an den richtigen Jesus glauben. Aber es ist nicht der Jesus der Bibel. Und all die Sekten, das ist immer der Punkt, wer ist Jesus Christus? Dort scheitert es. Wenn wir denken an die Zeugen Jehovas, was sagen die? Wer Jesus ist? Wie?
Er wurde geboren.
Ja, die Zeugen Jehovas sagen, er wurde geboren, aber noch mehr. Sie sagen schon, er existierte vorher. Er sei die erste Schöpfung von Gott. Und dabei sagt ja Johannes 1, Vers 3, alles ist durch ihn erschaffen und es gibt nichts von dem, was erschaffen worden ist, was nicht durch ihn erschaffen worden ist. Da ist er selber ewig. Aber sie sagen noch mehr, sie sagen, er sei der Engel Michael. Also die sagen schon, im Fleisch gekommen. Aber sie sagen eigentlich, der Engel Michael ist im Fleisch gekommen. Aber Johannes sagt, jeder Geist, der nicht bekennt, Jesus Christus, nicht der Engel Michael, Jesus Christus im Fleisch gekommen, ist nicht aus Gott. Und noch mehr, ein Detail, das man im Deutschen nicht sehen kann. 1. Johannes 4, Vers 2. Die Zeitform gekommen ist hier ein Resultativ. Ich habe ja gerade im Zusammenhang mit dem 1. Johannesbrief immer wieder mal erklärt, das griechische Verbalsystem ist besonders geprägt durch die Aspekte, sagt man dem. Das also bei einem Verb wird ausgedrückt, ob die Handlung gesehen wird einfach als ein Punkt oder als eine Wellenlinie im Verlauf, fortdauernd, oder resultativ. Und resultativ, das kann man sich so merken, ein Punkt und dann ein Pfeil. Das heißt, Der Resultativ im Griechischen drückt aus, etwas ist geschehen in der Vergangenheit, wie ein Punkt. Aber von da an gibt es das Resultat bis heute. Also zum Beispiel in 1. Korinther 15 heißt es, Christus ist auferstanden. Das ist Christos egegertai. Und egegertai bedeutet nicht einfach, Christus ist auferstanden, fertig. Sondern Christus ist auferstanden und jetzt ist er da. Er lebt. Das heißt, Jesus lebt. Und zwar heute. Nicht nur einfach, er ist auferstanden und jetzt ist er nicht mehr. Er ist da. Und hier haben wir zweimal diesen Resultativ. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und nochmals, jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Jedes Mal gekommen, resultativ. Und das bedeutet Folgendes. Johannes schreibt den ersten Johannesbrief in den 90er Jahren. Jesus Christus wurde um die Zeitenwende geboren. Er kam im Fleisch. Und dann ist er gestorben am Kreuz. Und die Zeugen Jehovas sagen, Jehova habe seinen Körper verschwinden lassen. Und Jesus Christus sei dann am dritten Tag als Geist wieder auferstanden. Also sie lehren, in der Zwischenzeit hat er nicht mehr existiert. Ja? Sie sagen ja auch, alle Menschen, wenn sie sterben, existieren nicht mehr. Und werden dann als Geist, werden dann wieder auferweckt. Ja? So, aber bei Jesus Christus sagen sie, am dritten Tag als Geist auferweckt. Aber in Lukas 24 lesen wir doch ganz klar, der Herr ist im Kreis der Jünger erschienen und sie sagen, sie meinten, sie sehen einen Geist. Und dann sagt der Herr Jesus, seht, dass ich Fleisch und Bein, das heißt Knochen, habe. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Also ganz klar, er ist körperlich auferstanden. Und nirgends in der Bibel steht, Jehova hätte den Körper aus dem Grab entfernt. Das ist ein Lug, ist ein Betrug. Aber es wird ganz klar gesagt, dass eben Jesus Christus auferstanden ist, und zwar eben körperlich auferstanden ist. Und darum ist er, kann er sagen, ich habe Fleisch und Bein. Und 40 Tage später ist er in den Himmel gefahren, als Mensch. Und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und er wird auch als Mensch, als der Sohn des Menschen, auf den Wolken wiederkommen, sagt Matthäus 24. Also wenn Johannes sagt, er ist im Fleisch gekommen, dann sagt er, und ist jetzt im Fleisch. Aber im Jahr 95.
Und da hat er auch nach seiner Auferstehung gegessen.
Ja.
Das macht ein Geist auch nicht.
Ja gut, man könnte dann sagen, aber die Engel bei Abraham, die haben dort auch mitgegessen. Als Gott und die Engel, zwei Engel zu Abraham auf Besuch kamen.
Das steht ja, wenn hier steht, er hat sie ihn vorgesetzt.
Ja, ja, das wäre dann noch ein Detail.
C'est la différence.
Ja, ja. Aber, und du sagst richtig, in Lukas 24 machte der Herr gerade damit, dass er eben gegessen hat, Honig und Fisch, macht er ihnen klar, ich bin kein Geist. Genau. Und dann ist also deutlich, Johannes lehrt hier, wer nicht bekennt, Jesus Christus im Fleisch bekommen und ist jetzt im Fleisch, ist nicht aus Gott. Und damit sind die als Antichristen entlarvt. Überall in den Sekten geht es darum, dass die Person des Erlösers angegriffen, erniedrigt wird. Also indem seine Gottheit geleugnet wird, seine wahre Menschheit und bleibende Menschheit. Denn ein Mensch ist ein Wesen, das an einem bestimmten Punkt entsteht und nie mehr aufhört zu existieren. Alle Menschen sind für die Ewigkeit angelegt. Und es gibt eine Auferstehung des Körpers von den Gläubigen und Ungläubigen. Die Existenz geht weiter. Und wäre Jesus Christus ein Mensch geworden, der aufgehört hätte, ein Mensch zu sein, dann wäre er gar nicht ein Mensch geworden. Ja, aber das wird hier ausgedrückt. Darum kann man sich da am Rand das Symbol machen, Punkt und Pfeil. Im Fleisch gekommen und ist im Fleisch ein wirklicher Mensch. Und so kann man eben die verschiedenen Sekten dann analysieren und sie entlarven. Die Mormonen, was lehren die über Jesus Christus?
Der Bruder ist von Satan.
Ja. Aber das Unglaubliche ist, die gehören zu den besten Verkleidungskünstlern. Wenn man mit denen spricht, die sprechen so über Jesus Christus, dass man das Gefühl hat, das sind Evangelikale. Und man muss dann wirklich ihre Schriften hervorholen. Und dann sieht man diese Dinge. Nein, die glauben sogar, Gott sei ursprünglich ein Mensch gewesen, also Gott Vater, und sei dann Gott geworden. Also wirklich völlig abstrus. Und sie sagen auch, es hätte in der Ewigkeit eben nicht nur Gott Vater gegeben, sondern auch eine Gottmutter. Und Jesus Christus sei entstanden durch diesen Gottvater und diese Gottmutter, die sie übrigens aber nicht anbeten. Ja, und sie lehren auch, jeder Mensch kann schließlich ein Gott werden. Aber das sagen sie den Leuten nicht, gerade wenn sie da in Anzug mit Schlips und so, man sieht von 2 Kilometern, ohne Fernrohr, ja, zu zweit mit dem schwarzen Schild, wenn die kommen, wirklich, das ist Verführung pur. Und erst, wenn man dann drin ist, sieht man, was das eigentlich bedeutet. Schrecklich, also antichristliche Verführung. Und sie sagen also, Jesus Christus sei gewissermaßen ein Bruderwesen, als Bruderwesen von Luzifer erschaffen. Und dann hätte es einen Streit gegeben, wer dürfe der Erlöser werden. Luzifer wollte den Erlöser werden, aber die Mehrheit im Gottesrat hatte beschlossen, Jesus soll das werden. Völlig abstrus. Aber wieder ein ganz anderes System als die Zeugen Jehovas, aber was sie verbindet ist, Jesus Christus wird angegriffen. Und so könnte man weiterfahren mit allen möglichen Sekten. Warum? Eben. Weil der Satan, der Menschenmörder, ist von Anfang und er möchte, dass die Menschen das Heil verpassen. Und das Heil ist nur möglich durch Jesus Christus. In keinem anderen ist das Heil. Und wenn er ihnen eben einen Schein-Jesus verkaufen kann, dann versucht er sie so eben in das ewige Gericht gehen zu lassen. Jemand wollte noch was sagen, ja? Ja.
Du hast ja vorher gesagt, 1,3 Milliarden Muslime.
Ja.
Der katholische Glaube ist ja viel mehr, das sind ja viel mehr Leute. Und die nehmen solches Zeug eigentlich, oder?
Genau, also auch im Katholizismus hat man ja diesen eigenartigen Ausdruck Gottesmutter. Ja. Ist ja nicht das Gleiche wie bei den Mormonen, die sagen, in der Ewigkeit haben es das schon gegeben. Und im Katholizismus wird Maria Gottesmutter genannt. Und dieser Ausdruck findet sich nirgends in der Bibel. Wie wird Maria genannt, wenn sie Mutter genannt wird?
Also vom Herrn selber wird sie Weib genannt.
Ja, also Frau, genau. Ja.
Und ihr, also.
Genau, schlagen wir das gerade auf, diese Stelle, Johannes 2. Da geht es ja um die Hochzeit von Kana. Liest du gerade vor, Verse 1 bis 5.
Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Und Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut.
Ja, also wie wird sie genannt? Nicht Gottes Mutter, sondern Mutter Jesu. Nicht wahr? Vers 3, die Mutter Jesu. Und das heißt, die Mutter von dem Menschen, der bei der Beschneidung den Namen bekam, Jesus, am achten Tag. Sie war die menschliche Mutter. Aber der Ausdruck Gottesmutter, das drängt zu dem Gedanken, dass sie selber etwas Göttliches wäre. Und genau so wird sie behandelt. Denn wenn weltweit Katholiken Maria anrufen und glauben, wenn Katholiken in Sydney, Australien, zu ihr rufen, sie hört das, aber auch Katholiken in Polen und Katholiken in Kalifornien, ja, wie geht das? Wenn Maria ein Mensch ist, dann kann sie nicht die Gebete oder die Anrufungen hören aus Sydney und aus Polen und aus Kalifornien. Da müsste sie ja allgegenwärtig sein. Sie wird behandelt, wie wenn sie göttlich wäre. Was hast du noch sagen wollen? Nein? Ich habe es nicht gehört. Okay, alles klar. Ja. Ja, gerne, Carmine.
Maria nennt den Herrn Jesus mein Retter in Lukas 1, 47.
Ja, Maria nennt den Herrn Jesus in Lukas 1, 47. Meine Seele frohlockt in Gott, meinem Retter. Damit willst du sagen?
Dass sie Erlösung braucht, dass sie eine Sünderin ist.
Ja, sie war eine Sünderin, braucht die Erlösung. Darum nennt sie in Lukas 1, 47 den Herrn Jesus, nennt sie Gott, mein Retter. Genau. Und jetzt diese Mutter Jesu schreibt zwar zuerst etwas vor. Sie sagt, sie haben keinen Wein. Und damit wollte sie sagen, jetzt musst du etwas tun. Und dann distanziert sich der Herr Jesus als 30-jähriger Sohn von der Mutter und sagt ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Frau, das ist ganz höflich. Das wäre, wenn man das zurückübersetzt auf Hebräisch, Gweret. Und das ist wie Madame. Aber ich muss sagen, meine Mutter habe ich nie angesprochen mit Madame. Ja, obwohl sie französischer Zunge war. Aber sie ist meine Mutter. Und wenn der Herr sagt, Frau, dann geht er auf Distanz, um klar zu machen, eine Mutter befiehlt einem 30-jährigen Sohn nicht mehr, was er tun muss. Und darum sagt der Herr Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Befehle bekommt er von Gott, dem Vater. Ein 30-jähriger Sohn, eine 30-jährige Tochter bekommt die Befehle direkt von Gott. Eltern dürfen weiterhin raten, aber sie befehlen nicht. Ja, ist manchmal schwierig. Manchmal würde ich schon befehlen, wo eine Tochter nicht hinfliegen soll. Ja, wirklich. Aber eben, das geht nicht und das lernen wir da. Das hört auf. Und das ist nicht erst bei der Heirat so. Der Herr war ja nicht verheiratet. Und trotzdem sagt er, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, um die Distanz zu zeigen? Und sie akzeptiert das sofort. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Sie weist von sich selber weg. Und die Autorität liegt allein bei dem Sohn Gottes. Ja, und das ist das letzte Wort, was wir überliefert haben von Maria. Das können wir nennen das Testament der Maria. Und das sollte jeder Katholike kennen, weltweit, von Sydney bis Kalifornien. Sie sagt, was irgend er euch sagen mag, tut. Ja, das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Aber gehen wir zurück zu 1. Johannes 4. Da wird also der Herr Jesus vorgestellt, der wirkliche Mensch geworden ist und geblieben ist. Und der Apostel Paulus drückt das in 1. Timotheus 3 wie folgt aus. Erster Timotheus 3, wir lesen Verse 14, 15 und anfangs 16.
Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.
Ja, jetzt geht es hier um dieses anerkannt große Geheimnis der Gottseligkeit. Und du hast jetzt gelesen, er, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Welche Elberfelder hast du jetzt zitiert?
CSV. Elberfelder CSV.
Ah. Das war aber so nicht in der alten Elberfelder. Da haben sie sich vertan. Und zwar, die Masse der Handschriften ist hier ganz klar. Und da steht, was in der Schlachter steht. Wer hat sie? Schlachter 2000, bitte.
Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im
Fleisch. Ja, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und das ist das Zeugnis der Masse der Handschriften des Neuen Testaments. Aber wir haben eben handschriftliche Überlieferung aus Ägypten. Und zwar bei ganz alten Handschriften. Und Ägypten war eine Hochburg der Gnosis, die die wahre Menschheit des Herrn Jesus leugneten und auch seine Gottheit, eben den Sohn, leugneten. Seine ewigen Existenz. Und die haben das abgeändert, sodass es nicht mehr heißt, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, sondern er. Und ein kleiner Trick. In den Handschriften wird das Wort Gott oft abgekürzt. Ein Theta und ein Sigma. Also ein TH und ein S. Und das haben wir gelesen als Theos, Gott. Und wenn man das Theta schreibt, man ja so eine Ellipse und in der Mitte ein Querstrichlein. Das ist Theta. Und jetzt muss man nur das Querstrichlein rausnehmen und das Oval ein bisschen zusammendrücken, das rund ist, dann heißt es Hos, der geoffenbart worden ist. Und das wäre dann eben dieser Lesart, er, der offenbart worden ist, um seine Gottheit aus der Bibel rauszuschmeißen. Und die hatten allen Grund, die Bibel so zu ändern. Ja? In dem gleichen 1. Timotheusbrief, da schreibt Paulus in Vers 20 von Kapitel 6, 20 und 21.
Du bist mal schön hier, lesen.
1. Timotheus 6. Ja, jetzt ist schon richtig. Du, das ist nur eine Ausnahme gewesen. Okay, und das war gerade gut. Das war gerade illustrativ. Ich hätte es sonst nämlich erwähnt, wenn das nicht gerade so vorgelesen worden wäre.
Gut. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen leeren Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest, zu der sich bekennend einige von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir.
Ja, und jetzt spricht er da von der fälschlich sogenannten Kenntnis. Und das Wort Kenntnis ist auf Griechisch Gnosis. Er warnt genau vor diesen Irrlehren, die Gottheit Christi leugneten. Und ausgerechnet, die haben da im Manuskript einen kleinen D kleine Änderung vorgenommen, damit dieses Bekenntnis, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, rausfällt. Und was sagt der Apostel Paulus vorher? Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Die Versammlung des lebendigen Gottes. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt also, die Gemeinde hat die Aufgabe, die Wahrheit der Bibel und die Wahrheit über Jesus Christus hochzuhalten in dieser Welt. Die Gemeinde sind alle Gläubigen zusammen, nicht nur die Gabe des Lehrers haben, sondern alle. Die ganze Gemeinde ist die Versammlung des lebendigen Gottes, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Und sie muss das Geheimnis Gottes hochhalten. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Ja, also sehr eindrücklich, wenn wir das so vor uns haben, wie der Feind versucht anzugreifen. Aber glücklicherweise ist es so, wenn der Teufel versucht hat, Handschriften zu ändern, es gibt ein statistisches Gesetz. Von der Statistik her ist das so. Die Bibelschreiber, die haben ja ihre Bibelbücher geschrieben. Und das ging sehr schnell, dass die dann kopiert worden sind, abgeschrieben und versandt worden sind. Zum Beispiel der Römerbrief, der kam nach Rom. Wie lang geht es vor 2000 Jahren, um nach Alexandria zu gehen, Ägypten? Wie? Mit dem Schiffsverkehr der Römer haben die es in 14 Tagen geschafft. Und das muss man sich klar machen. Die Römer, die haben damals den Verkehr so ausgebaut mit ihren Römerstraßen und dem entwickelten Schiffsverkehr im Mittelmeer, dass eben das unglaublich schnell ging. Und so sind die Bibelbücher im Nu schnell verbreitet worden. Also, man hat also schnell abgeschrieben. Man konnte zum Beispiel auch das Original vorlesen und 10 Schreiber unter Diktat kopierten, ja? Und jetzt haben wir damit schon 11 Handschriften. Jetzt stellen wir aber fest, dass Abschreiber Nummer 2 macht einen Fehler. Gut, aber der richtige Text ist bereits in 10 anderen Handschriften. Das ist nur einer. Und jetzt macht man von diesen 11 Handschriften, die wir jetzt haben, wieder Abschriften. Ja, und die werden natürlich auch bei dem zweiten Abschreiber den Fehler übernehmen. Der wird sich auch wieder vermehren. Aber der richtige Text wird statistisch gesehen der Mehrheitstext werden. Darum ist schon mal statistisch klar, dass der richtige Text erscheint in der Mehrheit der Handschriften und nicht in der Minderheit. Und darum, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Aber eben, das ist ja nicht von dieser einen Stelle abhängig, sondern durch das ganze Neue Testament hindurch wird das bezeugt und so feierlich in 1. Johannes 4. Und übrigens noch ein Zusammenhang zu 1. Mose. Die erste Ankündigung des Erlösers, wo finden wir die? 1. Mose 3, Vers 15. Gerade nach dem Sündenfall kündigt Gott den Retter an. Dürfen wir das hören?
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen.
Also Gott sagt hier zu Satan, der eine Schlange missbraucht hatte als Medium, um zu verführen. Von der Frau wird ein Nachkomme erscheinen und der wird dir den Kopf zertreten. Also die Macht Satans wird gebrochen werden. Aber durch wen? Nicht durch einen Engel, sondern? Ja, und das heißt? durch einen Menschen, jemand, der von Eva abstammt, biologisch, der Same der Frau, der wird der Erlöser sein. Und so wird in 1. Mose eben bereits davon gesprochen, dass Jesus Christus im Fleisch kommen würde, als Retter. Ja, und mit diesen Irrlehren ist das Wesen des Antichrists, Vers 3, bereits da in dieser Welt, als Vorwegnahme des Kommens des Antichristen. 4, Vers 3, und dies ist der Geist des Antichrists. Ganz wörtlich heißt es hier, ist das des Antichrists, also das Wesen des Antichristen. Der wird vorweggenommen durch Irrlehrer. Und jetzt gehen wir zum nächsten Abschnitt, Vers 4. Und da haben wir die Parallele zum zweiten Buch Mose. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden. Wer sind sie?
Die falschen Propheten.
Ja. Also, in dem zweiten Buch Mose, da haben wir Ägypten und Israel in Ägypten. Aber als Kontrast. Ihr seid aus Gott Kinder, vorgebildet im zweiten Buch Mose durch das Volk Israel und habt sie überwunden. Das sind die falschen Propheten. Die stehen bildlich, oder Ägypten steht bildlich für sie. Weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und es ist ja so, Ägypten im zweiten Buch Mose ist ja ein Bild der Welt. Israel wird aus Ägypten gerettet durch das Blut des Lammes, des Passahlammes. Das ist eine Vorschattung, wie die Gläubigen, an Jesus Christus Gläubigen, aus der Welt und dem Machtbereich Satans, dort dargestellt durch den Pharao, durch das Blut des Lammes befreit werden. Ägypten ist ein Bild der Welt. Und hier steht, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Das ist der Satan, der in der Welt ist. Und vorgestellt durch den Pharao. Und dann heißt es weiter von den falschen Propheten, sie sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus der Welt. Das bedeutet nach den Grundsätzen der Welt. Und die Welt hört sie. Merkt man, wie oft das Wort Welt, 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 Welt vorkommt. Das ist die Parallele zu Ägypten. Und dann wird eben der Kontrast gemacht. Wir sind aus Gott. Wer ist gemeint mit wir?
Die Apostel.
Du sagst, Manfred, die Erlösten. Gamli sagt, die Apostel. Schauen wir uns das doch nochmal an. Vers 4 heißt es ja, ihr seid aus Gott Kinder. Also er spricht die Gläubigen an mit ihr und im Kontrast dazu sagt er wir. Und da meint er die Apostel, genau. So wie der erste Johannesbrief ja beginnt, was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Wir. Das sind die Apostel, die Augenzeugen des Herrn Jesus waren, als er damals im Fleisch erschienen war. Gut, also haben wir da die Apostel. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Und jetzt schlagen wir dazu auf 2. Mose 4, Vers 31. Und das war ja ganz schwierig für Mose. Als er berufen worden war, 2. Mose 3, da hatte er ja sehr große Bedenken, dass die Israeliten, wenn er kommt, um als Zeuge Gottes zu ihnen zu sprechen, dass sie ihm gar nicht glauben, dass er die Aufgabe hat, sie zu befreien. Aber dann lesen wir etwas Schönes in 2. Mose 4, Vers 31. Da kommt Mose mit Aaron und redet alle Worte des Herrn vor den Augen des Volkes. Und dann heißt es 4, Vers 31.
Und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr sich den Kindern Israel zugewandt und dass er ihr Elend gesehen habe, dann neigten sie sich und beteten an.
Sie hörten auf das Wort von Mose. Und dann geht aber Mose zum Pharao hinein und sagt, Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Und jetzt Vers 2.
Da sprach der Pharao, wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören soll, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und auch werde ich Israel nicht ziehen lassen.
Boah, hört nicht auf Mose und Aaron. Und man kann sich aufschreiben, 7 Vers 13, 8 Vers 15 und auch schon Vers 11 und 9 Vers 12. Immer wieder heißt es, der Pharao hörte nicht, hörte nicht. Und hier haben wir diesen Gegensatz. Wir sind aus Gott, sagt Johannes, der sich eins macht mit den Aposteln. Wer Gott kennt, hört uns. Genauso wie die Israeliten auf Mose und Aaron hörten. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Genauso wie der Pharao und damit auch seine Leute das Wort Gottes ablehnten. Und da kann man erkennen den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und vielleicht kann man sich auch noch notieren, 2. Mose 10, Vers 23, da findet man Ägypten in der Finsternis und in den Häusern der Ägypter war Licht. Das war während der 9. Plage der Finsternis. Dieser Kontrast Licht und Finsternis. Ägypten, Israel. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und nun bedeutet das Folgendes. Wir können ihr Lehre auch daran erkennen, dass sie irgendwie an den Schriften der Apostel im Neuen Testament Abstriche machen. Und damit fällt die ganze liberale Theologie. Wenn man hier in der Schweiz Theologie studieren will, an der Uni, sagen wir in Zürich oder in Basel oder in Bern oder in Genf, da lernt man, dass das nicht Gottes Wort ist. Und dass die Bibel voller Fehler ist. Aber damit ist völlig klar, was Johannes vor 2000 Jahren fast geschrieben hat, wer Gott erkennt, hört uns. Und damit sind die alle widerlegt. Und diese Professoren, die so lehren an diesen Unis, bilden Pfarrer und Pfarrerinnen aus und die sind dann in den Kirchen und verkündigen. Was verkündigen sie? Ja, die meisten glauben auch nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist eine Katastrophe. Aber daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und jetzt habe ich das natürlich für die Schweiz gesagt, aber die im Livestream, die sollen wissen, so ist es auch in Deutschland. Ja, also an den offiziellen Unis wird die Bibel als inspiriertes Wort Gottes geleugnet. Und man hört nicht auf das Wort der Apostel. Und damit sind sie entlarvt. Ja, dann wollen wir doch nächstes Mal weiterfahren ab Vers 7, die Parallele zum dritten Buch Mose. Und da geht es dann wieder um das Opfer, wie wir das schon früher gesehen haben. Dass Gott seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Vers 10, Anspielung auf den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag in 3. Mose 16.